Plastik Lindlein in der Rosenau in Kronach. Präsentiert
eine gute Laune, hinten gute Laune, rechts gute Laune, links gute Laune. Kannst du das eigentlich noch hören, Thorsten?
Naja, Fasching ist herum, aber es wird noch gehört. Bei uns daheim auf jeden Fall.
Ehrlich, die Kinder?
Ja, natürlich.
Hast du mal mitgezählt? Du warst ja auch wieder DJ an Fasching. Wie oft musstest du es auflegen als Partysong?
Also am Abend, sagen wir mal, dreimal oder so, ja.
Echt jetzt?
Ja.
Und hast du auch immer mitgetanzt?
Naja, natürlich. Als DJ ist man auch ein bisschen Animateur.
Animateuse. Thorsten Hanf, sehr schön. Erzähl mal, damit wollen wir heute auch anfangen. Wie war denn dein Faschingswochenende?
Grundsätzlich schön. Was kurios war, es waren sehr viele, sehr junge Menschen auf den Faschingsveranstaltungen. Weil es ja immer heißt, ja, die Jungen gehen ja gar nicht mehr weg. Das Bild habe ich in diesem Jahr nicht gesehen. Es waren wirklich ganz viel 18-, 19-, 20-Jährige. Und da denkt man sich dann manchmal immer, ist man dann noch der Richtige mit 45 Jahren, dass man da auflegt. Aber die kommen dann her. Zum einen wird man ganz oft gesiezt, was ein wenig irritierend ist. Aber zum anderen wünschen die sich dann Sachen wie Spider-Murphy-Gang oder ABBA und denkt sich, ja, man ist noch der Richtige. Und die Kids feiern einfach so, wie wir das ja auch wahrscheinlich mit 18, 19 auf diese Songs getan haben. Also alles gut. Nee, war tatsächlich alles zumindest, wo ich war, schön friedlich, schön entspannt. Ich habe immer länger gemacht, als eigentlich geplant war, weil die Stimmung so gut war. Ich kann mich da nicht beschweren.
Eine Frage habe ich noch, eine letzte, die auch noch da reinpasst. Gibt es denn so einen Song für dich, also so ein Lied, wo du sagst, wenn das läuft, da bin ich nicht mehr zu halten. Also da flippe ich auch völlig aus.
Nein.
Echt gar nicht?
Nee.
Das gibt's ja gar nicht.
Ich mach da einen Haken dran und irgendwas, das ist ja immer so das, was viele ja denken, dass so ein Party-DJ nur Party-Lieder hört. Ich höre, diese Musik ist jetzt wieder im Schrank. Da muss ich dann, wenn ich dann irgendwann im Sommer muss ich eine Malle-Party machen. Da kram ich das dann 2-3 Wochen vorher nochmal raus, guck, was gerade so aktuell ist. Aber ansonsten bewege ich mich nicht in diesen musikalischen Gefilden, was ja auch nicht schlimm ist. Es geht ja darum, eigentlich gar nicht die Lieder so zu kennen, sondern die Stimmung mitzunehmen und zu wissen, was wollen die jetzt als nächstes hören und irgendwas. Also, ja. Es gibt jetzt kein Lied, wo ich jetzt, also jetzt am Fasching sage, ja, das haut mich jetzt um.
Wir lernen mal ganz viel über Thorsten Hanf. Ja. Malle-Party ist ein gutes Stichwort beim BBC Coburg. Also wer jetzt noch vor Samstagabend 19 Uhr diesen Podcast hört, heute beim BBC Heimspiel gegen Oberhaching, habe ich gelesen, ist auch Malle-Party. Gibt es auch Sangria-Eimer zu kaufen und alles, also irre, was man so macht beim Basketball.
Tja, siehst du, es gibt auf Malle gar nicht, Sangria-Eimer.
Ja, stimmt. Und für mich gibt es tatsächlich ein Lied, wenn ich das höre, bin ich immer nicht zu halten, wie ich aufgelegt habe, und zwar Rage Against the Machine, Killing in the Name of, da flippe ich aus. Da habe ich auch immer mein DJ-Pult verlassen und habe mitgetanzt.
Ja, okay, wenn man es so sieht, war Denkmal von den Helden, also gibt es da auch einen Remix, spiele ich eigentlich immer so zum Schluss, und das ist immer so, da freue ich mich immer sehr, weil dann ist die Veranstaltung ja dann eigentlich dann rum, dann habe ich meinen Job erledigt und weiß, jetzt kann ich dann gleich einpacken. Aber ja, da gehe ich auch irgendwie mit. Also man geht natürlich schon mit der Stimmung mit, das ist ja klar, aber ja.
So, dann an dieser Stelle sei der Hinweis schon mal gestattet und erlaubt. Heute wird es eine etwas andere Folge, weil hinten raus gibt es heute ein ganz, ganz langes Interview. Es sind, glaube ich, knapp 16 Minuten geworden, und zwar mit meinem Arzt habe ich gesprochen und interviewt, Dr. Thomas Zöller. Er ist ja niedergelassener Onkologe in Coburg und behandelt ja mich auch wegen dem Lungenkrebs, der ja bei mir am 18. Dezember festgestellt worden ist. Wahnsinn, wie die Zeit übrigens vergeht. Ist mir wieder beim Blick auf den Kalender gestern aufgefallen. Also 18. Dezember habe ich ja die Diagnose bekommen, Lungenkrebs. Boah, war ja alles sehr emotional auch. Und das Umfeld hat da natürlich einiges wegstecken müssen, auch hier bei Radio 1 auf der Arbeit. Und ich habe mit Dr. Thomas Zöller jetzt mal gesprochen über all das, was im Moment Stand jetzt redenswert ist. Also zum einen, was bekomme ich für ein Medikament? Wie geht's mir? Wie geht's in Zukunft weiter? Und vor allem ganz wichtig in diesem Interview, finde ich, was können alle Menschen da draußen tun, dass ihnen nicht dasselbe Schicksal wie mir droht? Also man kann da einiges tun. Tatsächlich, hört mal rein in dieses Interview. Wie sollten sich Menschen verhalten, die davon betroffen sind, aber nur indirekt? Also Angehörige, Freunde etc. pp. Darüber habe ich auch mit ihm gesprochen und es daraus entstanden ist ein sehr tiefes und inniges Interview und ein super Arzt ist auf jeden Fall Dr. Thomas Zöller und das könnt ihr euch hinten raus heute auf jeden Fall mal anhören. Lohnt sich und ja, ich habe es in Gänze gestern nochmal durchgehört, so ob noch alles passt, weil man macht es ja mal, wenn man so noch länger schneiden will und muss sagen, puh, ich war da ganz schön erstmal drin gesessen im Sessel nochmal, wie ich es dann gehört habe.
Ja, verrückt. Ich bin auch gespannt. Ich höre eigentlich unseren Podcast seit langem nicht mehr, aber das muss ich mir tatsächlich natürlich mal anhören.
Schauen wir noch mal ein bisschen zurück auf diese Woche. Gibt es denn Themen, die dich besonders interessieren, die du vielleicht so zufällig mitbekommen hast bei Radio 1? Machen wir es doch mal so in dieser Woche. Ich gehe mit dir noch mal alles so ein bisschen durch.
Also bei Radio 1 mitbekommen habe ich die Woche tatsächlich nichts. Mal, man hört es natürlich. Ich nehme nicht irgendwo in der Höhle auf oder sowas. Ich bin, wie es irgendwie immer so ist, nach der Almsaison, nach dem Fasching, wenn dann eigentlich so der Akku leer ist, dann schlägt bei mir die Erkältung zu. Und die kam gestern vor allem, lag ich den ganzen Tag flach und habe ganz viel Tee getrunken. Und wer mich kennt, der weiß, boah, wenn der Tee trinkt, dann ist er wirklich krank, weil ich trinke nie Tee. Ich mag eigentlich keinen Tee. Auch heute werde ich dann gleich nach der Aufnahme noch einen Tee trinken, weil ich habe noch ein bisschen was vor die nächsten Tage. Und am Montag will ich ja wieder auf der Arbeit sein. Aber es geht schon wieder, ich spreche jetzt optimistischer als es ist, es geht schon wieder aufwärts. Also es war gestern auf jeden Fall schlimmer und von dem her habe ich gar nicht so viel mitgekriegt. Könnte natürlich sein, dass ich mich gar nicht erkältet habe, sondern dass ich Chips mit Embryo-Gewürz gegessen habe, aber das nur so nebenbei. Wobei man das natürlich einordnen muss. Ich sage nur Xavier Naidoo, das habe ich mitbekommen, aber das hätte mit Radio 1 nichts zu tun. Ansonsten bin ich so wie du eigentlich gewesen. Ich habe gestern den ganzen Tag Olympia geschaut, also fast den ganzen Tag.
Ich drehe durch.
Ich habe Sky Mountaineering, ist ja neu bei den Olympischen Winterspielen, ja. Vom ersten Rennen bis zum letzten gestern alle geguckt. Und da ist mir ja eine Frechheit aufgefallen. Es hieß, um 12.45 Uhr geht's weiter und da war in der ARD eine Dokumentation zu sehen. Da hab ich gedacht, das gibt's doch nicht. Und dann muss man auf den Livestream schalten und dann wird es einfach zeitversetzt gezeigt in der ARD, also dann später. Und ich glaube, es wird noch nicht mal darauf hingewiesen, dass das jetzt zeitversetzt ist. Also man denkt, man schaut live, aber dabei ist das gar nicht live. Also ich habe die Rennen alle schon eher geguckt, als sie dann im ersten zu sehen waren. Das so meins. Ja. Und was habe ich sonst so mitbekommen? Natürlich, Thema Wahl ist ja logisch. Man wird ja überflutet mit Prospekten und natürlich Thema Schützen. Da willst du wahrscheinlich drauf hinaus in Kronach. Das habe ich natürlich jetzt so am Rand auch mitbekommen. Es gab ja scheinbar die Woche der Pressekonferenz dann auch noch von den Schützen.
Da hören wir auch gleich noch was, aber ich will dir noch mitgeben, heute ist in Deutschland übrigens der Toast-Hawaii-Tag.
Oh, na. Oh, das ist ein Lied, da gehe ich ab. Ja, genau, das stimmt.
Ja,
das ist der Hawaii-Toast.
Ich denke, das wirst du auch dann dir zubereiten daheim, weil ich habe gehört, so ein Hawaii-Toast hat auch richtig, hilft einem, wenn man krank ist.
Ja, das ist gut. Ich hatte gestern die Empfehlung gekriegt, ich soll eine Flasche Ramazzotti trinken. Da ist man am nächsten Tag zwar nicht gesund, aber man hat andere Probleme.
Ja, genau. Können wir auch so sagen. Übrigens war, ich greife dem Interview mit meinem Arzt, mit dem Dr. Thomas Zöller auch schon mal voraus. Also er hat jetzt zu mir übrigens gesagt, ich soll einfach ganz normal weiterleben. Also im Moment, er ist dafür zuständig, mich ab und zu mal wieder rauszuholen aus normalem Leben und dann wird gecheckt, was eben gerade alles passiert und nicht passiert. Aber ich soll ganz normal weiterleben. Dazu gehört auch, wenn ich mal Lust habe auf ein Bierchen oder ein Weinchen, kann ich den auch trinken und ich soll normal Sport machen, ich soll normal alles machen. Arbeit scheint mir ja auch Spaß zu machen, hat er gesagt. Also von daher, ja, macht mir auch übrigens Spaß, die Arbeit.
Aber Hawaii-Toast hat er dir verboten.
Hawaii-Toast darf ich leider nicht essen, nee. Leider. Aber ja, jetzt kommen wir mal zu den Schützen. In dieser Woche war ja Kuddelmuddel und es gab eine Pressekonferenz, zu der die Schützen eingeladen haben. Und da hat natürlich Jörg Schnitzler von den Kronacher Schützen nochmal erklärt, die ganze Geschichte, also aus seiner Sicht. Also er hat zumindest auch nochmal erklärt, die Probleme, die es da gibt in Kronach. Und die hören wir uns natürlich erstmal an.
Die Belüftung ist nicht ausreichend. Es entstehen hinten im Kugelfang Bleistäube. Und die müssten oder die müssen da abgesaugt werden. Und es fehlt die entsprechende Zufuhr, also die Frischluftzufuhr. Wir haben das Problem mit den Wänden, mit dem Boden. Bei unseren Wänden bildet sich auch Pulverrückstände, nachdem das eine gemauerte Wand ist. Und der Boden ist ein naturbelassener Boden. Der ist also weder isoliert noch irgendwie feuchtigkeitsabgeschirmt. Und die müssten verkleidet werden mit schussabsorbierenden Materialien. Und hinten eben der Kugelfang selber, der ist eben auch nicht mehr auf dem aktuellen Stand.
Soweit Jörg Schnitzer zu den Problemen in der Schießanlage und die ganze Geschichte, das hat auch irgendwie alles ein bisschen was mit Zeitdruck zu tun, ne? Das weiß man ja auch.
Das stimmt definitiv so nicht. Wir mahnen seit Jahren, dass wir mit dem Pistolenstand Probleme haben und wir haben im November da zu einer großen Runde eingeladen und haben die Probleme hier geschildert und haben Zahlenmaterial vorgelegt in dieser Runde und dass jetzt der Zeitdruck entsteht, kommt durch den Freistaat. Der Freistaat hat die Zusage benötigt, um dann auch einen Zuschuss in den eigenen Haushalt einstellen zu können.
Also, Sie haben so ein bisschen dementiert, weil da eine wirkliche Shitstorm-Diskussion auch teilweise losging da in den sozialen Medien. Und jetzt gibt es noch eine Beschwerde von einigen Kronacher Stadträten, die die oberste Aufsicht bemüht haben, das alles nochmal zu checken und zu überprüfen. Also es ist und bleibt ein ständiges Hin und Her. Was hörst du denn so von deinen Bekannten, Freunden, die du so um dich herum hast aus Kronach und die mit den Schützen zu tun haben?
Also ganz ehrlich, gar nichts. Also ich vermute mal, die halten sich da zurück, weil so wie das wird ja scheinbar alles großartig medial hauptsächlich ausgetragen und so tief in diesem bei den Schützen bin ich da gar nicht drin und auch bei dem Stadtrat in Kronach, dass ich da, klar, es wird drüber gesprochen und da gibt es manchmal Kopfschütteln, aber jetzt wurden ja scheinbar diese ganzen Fehlinformationen, die es ja offensichtlich am Anfang gab, wurden ja aus dem Weg geräumt mit nach dem Motto, wir haben euch doch schon längst informiert, die Stadträte waren alle eingeladen, schon vor diesem Beschluss, weil auch ich habe ja am Anfang geglaubt, das wird ganz kurzfristig im Stadtrat reingenommen, das Thema, und dann einfach abgestimmt, ohne irgendwas zu belegen, so hieß es ja dann teilweise auch, da wurde jetzt alles aus dem Weg geräumt, also ja, es ist ein bisschen Kopfschütteln und ich wenn ich darüber nachdenke, denke ich mir immer, also komm, es geht um uns alle, um unsere Gemeinschaft, um unsere Gesellschaft. Warum können wir nicht alle irgendwie versuchen, an einem Strang zu ziehen? Ich gebe es immer gerne als Beispiel an. Ich wohne in der Marktgemeinde Küps und wenn ich da sehe, die ganzen Entscheidungen in den Marktgemeinderatssitzungen, ist immer 90-95% sind die immer einstimmig und deswegen weiß ich nicht, will man doch eigentlich was vorwärts bringen. Klar ist die Thematik, also die Thematik ist ja eigentlich nur die, wir unterstützen jetzt einen Verein mit der Summe X und was ist mit den anderen Vereinen? Darum geht es ja eigentlich. Also finde ich, das sollte das Thema sein, dass man das, aber selbst das ist ja scheinbar in der Ordnung, in der Verordnung drin der Stadt, aber die kenne ich auch nicht, deswegen weiß ich es nicht. Und ja, ob jetzt irgendjemand gesagt hat, das Freischießen steht vor dem Aus oder ob es einfach eine Überschrift irgendwo war, das kann ich jetzt auch nicht mehr nachvollziehen, weil so dramatisch hätte ich das jetzt auch nicht gesehen, aber es wäre vielleicht die Entwicklung gewesen, aber ja, es wird schon ganz schön heftig aufgezogen.
Ja, machen wir einen Haken dran, weil da sind wir gespannt, was da noch passiert. Was wir noch vor der Brust haben, ist ja am kommenden Montag, also wir nehmen ja heute Freitag, den 20. Februar auf. Am Montag, den 23., gibt es eine Podiumsdiskussion mit allen Bürgermeisterkandidaten in Kronach, zusammen mit dem Fränkischen Tag. Ich selber darf das moderieren, zusammen mit Maria Löffler vom Fränkischen Tag. Und wir haben unsere Investigativjournalistin Magdalena Nahr mal ganz unbedarft nach Kronach geschickt, die sollte sich mal umhören, vor der Bürgermeisterwahl und vor der Diskussion am Montag, was die Kronacher so umtreibt.
Es geht um die Wahlen, die bald anstehen und wir bekommen ja auch in Kronach vielleicht einen neuen Bürgermeister. Was erwarten Sie sich von dem neuen Bürgermeister?
Oh, das weiß ich jetzt gar nicht.
Also gibt es irgendwas, wo Sie denken, da drückt auf jeden Fall hier in Kronach der Schuh, das muss ich ändern?
Ja, vielleicht die Ärzte, dass man die Fachärzte, dass man nicht so lange warten muss.
Okay. Ich habe keine großen Erwartungen. Die Versprechungen werden meistens sowieso nicht eingehalten.
Ja, dass es bergauf geht, sagen wir es mal so.
Inwiefern?
Na, dass halt die Deutschen auch finanziert werden.
Also wo drückt in Kronach für Sie persönlich der Schuh?
Dass halt für Bedürftige kein Geld da ist.
Und dass er sonst noch irgendwelche Erwartungen?
Nee.
Das war's.
Ja. An den Leerständen in der Innenstadt zum Beispiel jetzt. Also ich glaube, das ist das größte Problem im Moment.
Wahlen stehen an, also auch wir in Kronach bekommen vielleicht einen neuen Bürgermeister. Was erwarten Sie denn von dem neuen Bürgermeister?
Also ich bin jetzt nicht aus Kronach, aber ich kenne natürlich die amtierende Bürgermeisterin. Und ich erwarte mir eigentlich, dass halt einfach mehr getan wird für die Kinder, für die älteren Leute. Was jetzt gerade, ich habe jetzt zum Beispiel auch Verwandtschaft im Pflegeheim, dass da mehr ein bisschen getan wird. Dann so allgemein für die Stadt finde ich es eigentlich ganz schön hier und erhoffe mir einfach, dass es weiter bergauf geht, dass es aber weiter so läuft und ja.
Also Stärkung des Einzelhandels finde ich wichtig, war gerade schön einkaufen. Belebung des Ganzen und das wäre mir jetzt persönlich wichtig, nachhaltige Mobilität, wobei das am Land oft schwierig ist. Ja, das wäre so. Ganz spontan.
Ich möchte die alte Bürgermeisterin.
Warum?
Die Frau Hofmann ist sehr gut und hat sehr viel für die Stadt getan.
2, 3 Beispiele, was Sie denn so gut fanden?
Alles, die Renovierungen und ja, auch das herzliche Miteinander. Die ist immer freundlich und gut drauf. Ja, die ist schon gut.
Drückt bei Ihnen trotzdem irgendwo der Schuh? Also gibt es irgendwas, wo Sie sich denken, in Kronach, das muss auf jeden Fall in Angriff genommen werden, das muss sich ändern?
Naja, das Barrierefreie, aber das kommt sowieso nicht. Die Bordsteine durch die Steine sind alle so hoch, für mich ist es schwer.
Lieber Thorsten, magst du irgendwie was ergänzen? Hast du noch was, wo der Schuh drückt in Kronach, deiner Meinung nach? Du bist ja dann öfters vor Ort als ich zum Beispiel.
Ja, Innenstadtbelebung. Also das hatten wir natürlich auch schon öfters hier im Podcast. Ich bin ja immer noch dafür, die Verkehrsführung ein bisschen zu ändern und gerade im Bereich um Marienplatz da irgendwie als Fußgängerzone zu machen, was es dann ein bisschen einfacher für Gastronomie und die Geschäfte macht. Aber da müssten natürlich auch die Gastronomie und die Geschäfte mitspielen. Also das ist ja immer, da wurde jetzt auch vieles gesagt, wo auch die Stadt gar nichts dafür kann. Und ja, die können stimmt. Ja auch nur Gespräche suchen und da müssen, wie ich eben sage, es muss einfach miteinander sein und dann, dass man auch vielleicht abends einfach mal irgendwie in Kronach mal weggehen kann, so muss man wirklich mal verzweifeln oder geh mal Mittag irgendwo nach Kronach und versuch mal irgendwie Mittagessen zu bekommen. Es gibt schon 1, 2 Sachen, aber die große Abwechslung, die gibt es jetzt auch nicht. Aber Logo, warum soll ich auch mein Geschäft aufmachen, wenn nur 3 Leute kommen, weil es halt sonst keine Anreize gibt. Also, oder die Anreize, die es gibt, müssen halt ein bisschen mehr gebündelt werden. Also ich bin auch für mehr Tourismus, für mehr Innenstadtbelebung, mal das alles ein bisschen fußgängerfreundlicher machen. Ich drück's jetzt mal so aus. Ich bin da der Fan, Autos raus dann aus der Innenstadt. Aber ja, ob das kommen wird, da zweifle ich dran.
Aber Montag, die Diskussion wird natürlich dann nächste Woche bestimmt ein Thema sein bei uns im Podcast auch, was ich da erlebt habe als Moderator. Ich bin gespannt, was es für eine Diskussion wird. Da schauen wir dann da drauf. Dann habe ich für dich jetzt noch ein paar, also zunächst mal wieder die Studie der Woche, die habe ich auch für dich. Laut einer Studie verbringen die Deutschen inzwischen fast 11 Stunden am Tag mit der Nutzung von Medien. Das ist krass, oder?
Naja, gut.
11 Stunden am Tag, ist voll viel.
Für uns nicht, ne? Wir haben 40 Stunden Woche, wir sind ja schon 8 Stunden beruflich mit Medien beschäftigt und dann sind es ja nur 3 Stunden.
Ja, hast du recht.
Und wenn
die gehen locker weg.
Wenn man eh noch auf dem Handy rumschaut und dann auf dem Computer und das dann auch noch zu, also wir werden ja wahrscheinlich 40 Stunden am Tag Medien nutzen.
Ja, okay. Und dann habe ich noch was entdeckt. Die Regierungskoalition, die hat sich auf einen Termin für die Wahl des neuen Bundespräsidenten geeinigt. Am 30. Januar soll die Nationalversammlung zusammentreten. Ich habe gerade mal auf meinen Kalender geschaut, also übrigens am 30. Januar 2027, nächstes Jahr erst, weil der andere wäre ja rum jetzt erst seit kurzem. Also am 30. Januar soll die Nationalversammlung zusammentreten. Ich habe mal geguckt auf meinem Kalender, also falls mich jemand nominieren will, ich hätte Zeit.
Da kann man da jeden nominieren? Ich habe mich da auch gerade gefragt.
Wen? Dich haben sie gefragt?
Kann da jeder nominiert werden? Ja, ne? Ist das nicht so?
Ich glaube schon, ja. Also das muss ja nicht unbedingt zwingen jemand aus der Politik, aber du kannst da ja Vorschläge einbringen, genau.
Ja, das ist ja schön, aber wir entscheiden ja nicht drüber.
Nee, machen wir nicht, Apfel und Hanf. Dann hatte ich die Woche noch ein Treffen, das kann ich dir auch noch erzählen, weil du warst ja nicht da. mit dem Freizeitsender Dietz und damit der Katharina Dietz.
Mhm. Aha.
Sagt dir das was?
Ja, habe ich schon mal gehört, den Namen.
Wir werden es wieder tun. Wir können es jetzt auch verraten, weil ab die nächste, übernächste Woche wird es auch schon auf unserer Homepage eben vorab mit beworben, damit eben einiges dabei ist. Willst du sagen, was wir wieder tun?
Ich war doch die Woche nicht da, ich weiß nicht, was du ausgemacht hast. Vielleicht machen wir diesmal Wohnmobilwettrennen, ich habe keine Ahnung.
Nein, wir machen wieder Apfel und Hanf on Tour. Wir sind wieder 2 Wochen nonstop on Tour mit unserem Camper.
So ist es. Und zwar, oder ist es noch nicht bekannt, wann?
Doch, doch. Ja, okay. Du kannst das Datum gerne sagen. Also von daher.
Genaues Datum weiß ich nicht, das ist auf jeden Fall, sind die letzten 2 Aprilwochen, das weiß ich.
Vom 20. April. Bis zum Finale ist der 2. Mai und das ist jetzt die nicht so gute Nachricht, aber das kannst du ja schon mal eintragen im Kalender. Am 2. Mai geben wir das Wohnmobil wieder beide gemeinsam ab beim Dietz in Ebern, weil da ist auch ein kleines Fest. Ein kleiner Empfang.
Das ist der Samstag, ne? Ja.
Ja, genau. Mhm. So lange sind wir unterwegs.
Ja, verrückt. Und sonst war nichts los die Woche, ne? Ich will ja auch nur noch mal dazu sagen, ich bin die Woche nicht da, weil ich krank bin, sondern weil ich Urlaub habe. Ne? Also ganz arbeitgeberfreundlich.
Ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin die Woche ein paar Mal gefragt worden von meiner Frau zum Beispiel daheim und vermisste den Thorsten früh und da habe ich immer gesagt, ja. Also ja, schon, allein ist halt irgendwie, ist halt nicht so prickelnd. Also ist mit dir schon schöner.
Ja, das sehe ich ja auch so. Deswegen am Montag, toll, bist du ja auch gar nicht da.
Mit dir will ich's machen.
Ja, genau. Und am Montag lässt du mich dann schon allein.
Montag lasse ich dich schon wieder allein, weil ich die Diskussion noch ein bisschen vorbereite. Klar, für abends und nächste Woche Mittwoch, kann ich dir auch schon sagen, lasse ich dich auch allein.
Am Mittwoch? Da habe ich keine Zeit.
Ja, ist halt so. Aber jetzt weise ich nochmal drauf hin und ich will nochmal was sagen. Ja, war die Woche, ansonsten war es halb so spektakulär. Viel Olympia. Die Magda wird also eine komische Frage gestellt, aber die war jetzt, naja, warum man Kater hat. Kommt halt von Katar, hätte ich ja gleich sagen können, aber gibt es nächste Woche auch wieder.
Ja, das ist ja toll. Da war sie also sehr gut. Ich hoffe, du hast es ihr genauso gesagt wie jetzt.
Apfelsink gab es, da gab es Tickets zu gewinnen für Roxette. Da hat praktisch der gewonnen, der letzte Woche den Nena-Song falsch gesagt hat. Der kam echt nochmal durch.
Das ist ja lustig.
Ja, war auch sehr witzig. Ja, ansonsten, nö, nix weiter. Der Frühling kommt nächste Woche.
Oh ja, da freue ich mich tatsächlich drauf. Ich habe jetzt auch echt keinen Bock mehr. Also das war jetzt das mit dem Schnee, als es mal so geschneit hat bei uns und dann jetzt nur Vormittag. Das war ganz gut, da konnten die Kinder das nochmal schnell Schlitten fahren und dann war es tagsüber weg. Aber jetzt soll es aufhören.
Tut's auch. Also nächste Woche, ungelogen, und jetzt halte ich, ach, der Wetterkönig war die Woche noch da.
Ah, ja, stimmt.
Ungelogen halte ich fest, ach komm, da machen wir noch was vom Wetterkönig. Da habe ich tatsächlich noch was für dich, weil du hast ja auch einen Garten mittlerweile. Und zwar Tipps, was man alles im Garten machen kann von unserem Wetterkönig. Die habe ich jetzt noch für dich. Gartenarbeit. Achtung, das hat er uns gesagt die Woche.
Ja, und was ist zu tun? Weil wer von den Nistkästen für die Vögel noch was zu putzen hat, bitte machen, sonst aufhängen. Neue Nistkästen. Dann ist es die letzte Chance, auch wirklich mit den Sträuchern oder auch Hecken den Schnitt zu machen, denn ab dem 1. März ist es verboten. Warum? Weil die Vögel ja dann nisten und brüten und die soll man eben nicht stören. Und wer Gemüsebeete hat, der kann schon mal mit dem Aussehen anfangen so langsam und einen Schneckenschutz besorgen. Man möchte es nicht glauben, na, kaum ist der Schnee weg, muss man auch an die Viecher wieder denken. Und vielleicht auch, wenn jetzt der Boden aufgetaut ist, den Kompost schon mal ein bisschen umschichten. Und dann sind die Vorbereitungen eigentlich soweit durchgeführt, aber alles andere so und nicht jetzt schon losstürmen und Blümchen holen oder auch die Blumenkästen schon befüllen, das wäre zu früh, denn das Thema Spätfrost ist noch lange nicht vom Tisch.
Sagt der Wetterkönig. Da sind wir gespannt, ne? Auf jeden Fall nächste Woche. Der schönste Tag der Woche ist tatsächlich der Mittwoch mit Temperaturen. Achtung, halte ich fest. Ran an die 15 Grad.
Also Julian Übelhack in kurzer Hose.
Ist er ja schon die ganze Zeit wieder.
Ach so, okay. Ah, ja. Und deswegen hast du gleich frei am Mittwoch, weil es so warm wird.
Nee, am Mittwoch. Ich muss da eine andere Moderation noch vorbereiten. Und tatsächlich hat mein Arzt gesagt, wenn ich sowas mache, ich soll nicht mehr ganz. Also ab und zu muss ich mich mal ein bisschen rausnehmen. Das ist auch tatsächlich so eine Geschichte. Und jetzt leite ich auch über zum Interview mit dem, mit dem Arzt nochmal. Es war der 18. Dezember. Ich habe auch, du warst, glaube ich, tatsächlich auch einer der ersten, die ich mit informiert habe. Da war ich beim Arzt und da wurde bei mir ein Lungenkarzinom festgestellt. Also Lungenkrebs, das ging alles dann ganz, ganz schnell mit Gewebeentnahme, mit hin und her. War natürlich dementsprechend ein kurioses Weihnachten für mich letztes Jahr und auch für alle im Umfeld um mich herum, also Family und alles, was dazugehört. Viele Ungewissheit dabei. Seit Anfang Januar steht eigentlich mehr oder weniger fest, was es für eine Typkrebsart ist. Und über all das, über den Typenkrebs, über Lungenkrebs, über die Heilungschancen, über all das, was ich getan hat, habe ich gesprochen mit dem Arzt, der mich behandelt. Mit dem Onkologen Dr. Thomas Zöller, niedergelassener Onkologe hier in Coburg. Und natürlich hat sowas auch Auswirkungen. Und ich will natürlich, wenn ich schon davon betroffen bin, allen anderen auch so ein bisschen sensibilisieren, weil man kann viel dagegen tun. Thema Vorsorge. Man kann ein paar Sachen machen, die vielleicht wirklich sinnvoll sind. Und über all das reden wir im Interview. Und wir reden auch darüber, wie es also nicht nur den Betroffenen selbst, sondern auch vor allem den Angehörigen geht, den Freunden, den Menschen, die indirekt davon betroffen sind. Auch darüber haben wir mit ihm gesprochen. Und es ist ein sehr interessantes Interview geworden. Boah, echt wirklich deep, würde man heutzutage sagen. Es geht tief rein, aber das könnt ihr euch jetzt alles anhören. Hängt jetzt gleich hier hinten ran und damit starten wir jetzt dann auch gleich und entlassen euch aus der heutigen Folge. Und nächste Woche gibt es dann wieder mehr von Apfel und Hanf. Bei Am Telefon ist noch Milch, dann wieder hoffentlich mit einem gesunden Thorsten.
Das hoffe ich auch und auch noch für alle, die traurig sind, dass der Fasching rum ist, habe ich noch einen kleinen Tipp. Am 11.11. geht es wieder los.
Ja, und jetzt hier ist das Interview rund um meine Krebserkrankung. Es war der 18. Dezember. Ich vergesse natürlich nicht, das war der Tag, an dem ich erfahren habe, dass ich ein Lungenkarzinom habe, also Lungenkrebs an der ganzen Geschichte. Ich bin dann irgendwann zu meinem behandelnden Arzt gekommen, Dr. Thomas Zöller, niedergelassener Onkologe hier in Coburg mit einer Praxis und der mich eben auch betreut. Herr Zöller, jetzt haben wir schon über einen Monat miteinander auch ein bisschen zu tun. Dieses Thema Krebs. Also erstmal würde mich mal allgemein interessieren und natürlich, wenn man es selber hat, wird man auch sensibler dafür. Wie viele Menschen in Deutschland haben überhaupt mit Krebs zu tun?
Sehr viele. Die genauen Zahlen sind schwer zu sagen. Also was man ziemlich genau weiß, ist die sogenannte Inzidenz. Also wie viele Menschen werden tatsächlich krank pro Jahr? Das ist ungefähr 500.000. Schwieriger ist jetzt zu sagen, wie viele haben denn tatsächlich Krebs, weil viele waren natürlich geheilt unmittelbar nach der Diagnose, aber andere wissen es ja auch nicht, wie jetzt der weitere Verlauf ist. Insofern kann man die sogenannte Prävalenz, also wie viele jetzt tatsächlich Krebs haben, gar nicht genau sagen.
Jetzt kommen wir mal zu meinem Fall, meine Krebsart, also Lungenkrebs, ist ein Lungenkarzinom. Kann man also jetzt für die Allgemeinheit draußen einfach auch da noch ein bisschen mehr dazu sagen? Ich bin da sehr oder ich gehe ja sehr offen mit diesem Thema auch rum. Was kann man dazu sagen zu meiner Krebsart?
Also das Bronchialkarzinom ist eine der häufigsten Tumoren in Deutschland bei beiden Geschlechtern, wobei es beim Mann nochmal deutlich häufiger ist. Das hängt auch mit dem Rauchen zusammen, weil Männer zumindest traditionell mehr rauchen oder häufiger rauchen als Frauen. Aber das hat sich ja auch durch die Aufklärung verändert. Die Männer rauchen weniger, die Frauen rauchen interessanterweise ein bisschen mehr in den letzten Jahrzehnten. Und dadurch gleicht sich auch die Inzidenz, also die Häufigkeit bei den Geschlechtern an, ist aber noch deutlich höher bei den Männern. Der Hauptrisikofaktor ist das Rauchen bei den allermeisten Arten von Lungenkrebs, aber es gibt auch andere Risikofaktoren, Dämpfe, Stäube, Strahlung, Lösungsmittel. Und auch so Sachen, wo man es nicht unbedingt vermutet, wie jetzt zum Beispiel Holzstaub, also Feinstaub in Schreinereien. Das gilt ja so als urtümlich und nicht irgendwie bedenklich. Aber Hartholzstaub ist auch krebserregend zum Beispiel. Also es gibt auch Risiken, die jetzt nicht so bekannt sind. Und es gibt aber auch viele Menschen, die Lungenkrebs haben, die haben noch nie geraucht. Wie Sie selbst zum Beispiel. Das ist eine ungewöhnliche Situation. Das ist dann auch in der Regel eine ganz bestimmte Art von Krebs, sogenannte Adenokarzinome.
Bei mir kam irgendwann heraus, mein Karzinom nach all den Behandlungen, da wurde ja auch was entnommen, Gewebeproben und alles Mögliche, dass es mit Tabletten behandelbar ist. Was jetzt, glaube ich, viel überrascht, weil einige denken, mit Krebs hat man gleich mit Chemo und mit anderen Sachen zu tun. Wie kam es da bei mir zu dieser Tablettenbehandlung?
Ich sage immer etwas scherzhaft, die Therapie des Bronchialkarzinoms war vor 20, 25 Jahren noch schön einfach. Man konnte die in zwei Halbsätzen sagen, nämlich alle kriegen Chemotherapie mit Platin. Und das war eigentlich fast schon die ganze Leitlinie. Jetzt schon seit einiger Zeit weiß man, dass genetische Veränderungen den Tumor, den zur Tumorentstehung beitragen und auch das Tumorwachstum antreiben. Und wir finden immer mehr Gene, die daran schuld sind und auch gleichzeitig oder leider manchmal erst verzögert, auch Medikamente, die diese Genveränderungen angehen können. Dass man den Tumor durch Ausschalten dieser genetischen Veränderungen oder die Wirkung, dass man die Wirkung dieser Genveränderungen auslöst, ausschaltet, dass man sie gut behandeln kann. Und heutzutage gehört zum Standard bei der Erstdiagnose eines Lungenkrebs, dass man ein sogenanntes Genpanel anfertigt, dass man Gene, die sehr häufig betroffen sind und die man auch gut behandeln kann, dass man die untersucht. Hier in Coburg untersuchen wir teilweise bis zu 130, 140 Gene bei der Erstdiagnose. Nicht jedes ist krankmachend und nicht jedes ist therapeutisch angehbar. Aber jetzt bei Ihnen war das Besondere, dass eine Genfusion, also auch eine spezielle genetische Veränderung, krankheitsauslösend ist und für die es erfreulicherweise auch ein Medikament gibt.
So wie in meinem Fall. Deswegen jetzt nehme ich seit eben über einem Monat die Tabletten. Aber auch das kann natürlich Nebenwirkungen haben. Auch so eine Tablettenart oder überhaupt jede Behandlung des Krebs bringt Nebenwirkungen mit sich.
Auf jeden Fall. Aber bisher fahren Sie ganz gut, darf ich schon sagen. Ne? Ja. Also es ist kein Vergleich zu einer Chemotherapie. Die Haare sind noch alle drin und keine Übelkeit bisher. Das sind schon insgesamt ist es für die meisten Patienten schon ein Vorteil. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Therapie auch länger gegeben werden kann. Also dass man mit Chemotherapie ist ja meistens zeitlich begrenzt, weil die Nebenwirkungen deutlich zunehmen. Und man kann dadurch auch die Prognose insgesamt verbessern. Diese Tabletten sind ja auch keine Alternative zur Chemotherapie, sondern es ist nur eine weitere therapeutische Maßnahme. Man sagt häufig, wir haben einfach mehr Pfeile im Köcher als vorher.
Insgesamt, wenn man es dann mal hat, also wir haben ja jetzt ja schon ein bisschen was gehört über Chemo, Autoimmunbehandlungen, ja auch so eine Geschichte noch beim Krebs. Also wenn man mal alles vergleicht in den vergangenen Jahren, es hat sich ja da wirklich also vehement viel getan. Sie haben gerade gesagt, früher hieß es Chemo drauf und feuerfrei, aber mittlerweile ist das Spektrum der Behandlungen ist ja riesengroß geworden.
Ja, also zum einen durch diese bereits genannten genetischen Veränderungen und dann natürlich als zweites großes Standbein durch die Immuntherapeutika. Also die Checkpoint-Inhibitoren, die gar nicht direkt Tumorgewebe angreifen, sondern die über einen Trick des Immunsystems veranlassen, gegen Tumorzellen aktiv zu werden. Das ist eigentlich mit der größte Schritt aus meiner Sicht, weil dadurch bei bestimmten Tumorerkrankungen auch sehr lange Verläufe über viele Jahre mit einem Minimum an Therapie möglich sind.
Das ist auch eine Geschichte, also beides, Chemo und auch Immuntherapie, können wir auch offen drüber reden, ist wahrscheinlich früher oder später bei mir auch noch der Fall, dass das kommen wird.
Ja, davon gehe ich aus. Wir schießen jetzt halt praktisch den ersten Pfeil aus dem Köcher ab und hoffen, dass das sehr lange geht. Und bei den genetischen Veränderungen kommt dann noch hinzu, dass sich das Genom verändert sich ja. Also wir gehen davon aus, wenn die Therapie irgendwann mal versagt, damit müssen wir leider rechnen, dass das Versagen durch eine weitere Mutation entsteht. Und es kann durchaus sein, dass diese weitere Mutation wieder therapeutisch angehbar ist. Das heißt, im Falle des Versagens wird man wieder Gewebe gewinnen, weil es ja ein anderes Gewebe jetzt ist als das bei der Erstdiagnose und wird es wieder genetisch untersuchen und schauen, ob jetzt eine weitere therapeutische Möglichkeit entstanden ist. Und erst dann wird man Richtung Immunchemotherapie gehen.
Blick in die Zukunft. Ich weiß, schwierig, gerade bei der Krebsforschung, weil da tut sich ja jährlich eigentlich immens viel. Aber ist es denn möglich aus Ihrer Sicht, dass man irgendwann mal so weit ist, Stichwort mRNA-Impfstoffe oder mRNA-Geschichten, dass man dem Krebs, dem Kampf ganzheitlich, dass man den gewinnt?
Ja, davon träumen wir nachts natürlich. Ne? Aber ja, wirklich schwierige Frage. Trotz aller Erfolge und unserem Arsenal an Medikamenten, das wir jetzt da zur Verfügung haben, ist die Prognose jetzt speziell zum Beispiel beim Lungenkrebs immer noch ziemlich ernüchternd, muss man sagen. Es hat sich zwar deutlich gebessert durch die modernen Therapieformen, aber von einer 100% Heilungsquote sind wir weit entfernt. Und ich glaube auch, dass die Chemotherapie wahrscheinlich nie so richtig ganz verschwinden wird. Sie hat einfach ihre Stärken, wenn man Rücken an der Wand steht, wenn man schnell Wirkung braucht, weil der Patient keine Luft bekommt zum Beispiel, dann ist eine Chemotherapie immer noch das Mittel der Wahl. Aber auf Dauer gesehen sind wir natürlich froh, wenn wir viele andere Möglichkeiten haben, speziell die immunologischen Möglichkeiten. Und der Anteil der Patienten, die auf Dauer profitieren, die jetzt vielleicht nicht unbedingt, dass man sagt, die sind gesund und hören nie mehr was davon, aber die viele Jahre gut leben können, der nimmt auf jeden Fall stetig zu.
Andere Frage noch. Viele Menschen da draußen, wir haben es ja vorhin schon gehört, 500.000 jährlich hat mit Krebs konkret zu tun. Das sind so Zahlen, die offiziell sind. Aber was kann man denn tun? Was kann jeder Einzelne draußen tun als Vorsorge? Oder soll der sich regelmäßig checken lassen? Was sind so wichtige Sachen, die man tun sollte? Oder ist es individuell so unterschiedlich?
Also speziell jetzt beim Bronchialkarzinom ist die wichtigste Maßnahme leider die schwierigste, nämlich Rauchen aufhören. Und das als Nichtraucher reden wir uns leicht. Ich stelle mir das wirklich sehr schwer vor, aber man muss es leider immer wieder sagen, dass das die hauptauslösende Sache ist. Ansonsten ist die regelmäßige Vorsorge, also die gesetzlichen Vorsorgeuntersuchungen, die Dickdarmspiegelung zum Beispiel jenseits der 50, die gynäkologischen Untersuchungen auch schon für junge Frauen, die urologischen Untersuchungen für die Männer sind ganz wichtige Punkte. Für die Vorsorge ist ja der wichtigste Tumor meiner Meinung nach der Dickdarmkrebs. Wenn man da die Vorsorgeuntersuchungen wahrnimmt, dann muss man schon sehr viel Pech haben, dass man wirklich Dickdarmkrebs kriegt. Es lässt sich so schön vorsorgen, weil der Dickdarmkrebs 10 Jahre zwischen der gutartigen Vorstufe bis zum Entstehen des Tumors braucht. Das heißt, wenn ich innerhalb dieser 10 Jahre eine Dickdarmspiegelung mache, dann erwische ich den noch, bevor er bösartig ist. Das ist eine Besonderheit dieser Krebsart, das funktioniert bei anderen nicht. Das Melanom kann ich auch relativ gut vorsorgen, dass ich regelmäßig zum Screenen gehe. Also Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen, nicht rauchen, mit der Sonne, die Mittagssonne meiden. Das sind die jungen Menschen, also die Kinder, und zwar Jungen und Mädchen, gegen HPV impfen lassen. Das ist so Appell an die Eltern.
Habe ich schon gemacht, zum Glück. Und bei Sonne redet man natürlich über den schwarzen Hautkrebs, auch so eine Geschichte. Herr Dr. Zöller, Sie erleben ja hier in der Praxis mit Onkologie, und ich habe es ja selber auch schon im Wartezimmer hier erlebt, das sind ja wirklich teilweise heftige Schicksale dabei. Also Sie haben ja da wirklich auch mit Schicksalsschlägen zu tun. Wie gehen Sie denn damit eigentlich auch um, also mit all den Schicksalen, die Sie Ihnen so tagtäglich begegnen?
Tja, wie soll man das sagen? Man kann nicht immer sich da genug distanzieren. Man muss es natürlich versuchen. Es ist, wenn man wird ja da nicht ins kalte Wasser geschmissen. Ich bin jetzt seit 30 Jahren Arzt und man wächst dran. Man schon vorher als Praktikant oder im Pflegepraktikum hat man damit zu tun und kommt natürlich schon ins Grübeln, ob man das machen kann. Man schaut sich von den Alten ab, wie gehen die damit um, wie macht man das, und man wird natürlich auch nur einfach wie Onkologie dann wählen, wenn man glaubt, dass man damit klarkommt. Man braucht halt andere Bereiche, in denen man auch wieder Kraft schöpfen kann, und viel Kraft gibt einem die Dankbarkeit der Patienten, die, denke ich, in der Onkologie besonders ist. Ich höre es immer von Mitarbeitern, die von anderen Fachrichtungen zu mir wechseln, die dann sagen, also das sind ja sehr außergewöhnlich, wie dankbar die Patienten hier sind, also in Wort und auch kleine Aufmerksamkeiten. Und es gibt schon Kraft.
Neben all der Medizin, wir haben viel gehört über Immuntherapien, über Chemo, über jetzt die Tabletten, die bei mir wirken. Aber wie wichtig ist denn die eigene Psyche für den Heilungsverlauf? Gibt es denn da irgendwelche verlässlichen Studien, oder sagt man sich einfach, na okay, wenn es positiv ist, wenn man das annimmt und wenn man da positiv rangeht, das bringt schon viel?
auf jeden Fall. Also die innere Einstellung zu einer Erkrankung, speziell zu einer Tumorerkrankung, ist von großer Bedeutung. Das lässt sich natürlich relativ schlecht messen, aber zum Beispiel auch solche Sachen wie Sport, wo man auch sagt, ist nett, wenn man ein bisschen Sport macht, ist ruboriert. Aber es gibt zum Beispiel Untersuchungen beim Dickdarmkrebs, die nach einer Operation Sport machen oder nicht Sport machen, dass der Sport nach einer erfolgreichen Operation die Heilungschancen ähnlich gut verbessert wie eine heilungsunterstützende Chemotherapie. Also um relevante Prozentpunkte. Und die Einstellung gegenüber einer Krebserkrankung, das Vertrauen auf sich selbst und die Hoffnung und die Bereitschaft, jetzt den Weg zu gehen, ist bedeutsam. Patienten, die sich aufgeben, haben eine schlechtere Prognose. Auf jeden Fall.
Kommen wir zum Einfachen. Also ich muss sportlich aktiv bleiben weiterhin und sollte es. Also bin ich allemal. Ich bin kein Mensch, der daheim sitzen bleibt. Ich bin viel draußen. Also das hilft auf jeden Fall.
Ja, würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Sport ist gesund, solange jetzt nicht zur Überlastung führt. Es wäre bei einer Chemotherapie schlecht. Also man soll jetzt dann zum Beispiel jetzt bei so einem Wetter, wenn es regnet oder schneit, nicht sagen, ich gehe jetzt trotzdem joggen. Das ist vielleicht nicht so günstig, weil das Infektrisiko einfach hoch ist. Aber es gibt ja auch, wenn man zum Beispiel Nordic Walking macht, wo man nicht so stark schwitzt, dass man seine Runde so wählt, dass man auch wieder gut zurückkommt, dass man immer das Handy dabei hat, dass man notfalls jemand um Hilfe rufen kann, wenn man festsitzt, dann kann man nicht allzu viel falsch machen.
Eine letzte Frage habe ich noch. Es gibt ja auch viele Angehörige und Freunde, die mit Krebserkrankungen zu tun haben und diese dann auch meistens aus heiterem Himmel trifft. Gibt es denn da einen Tipp, also vom Arzt an die Bekannten, Freunde, engsten Verwandten, wie man sich gegenüber einem Erkrankten verhalten sollte?
Ja, das hängt natürlich auch sehr davon ab, was der Patient für ein Mensch ist, also der Kranke. Generell würde ich sagen, man sollte versuchen, Normalität zu leben. Zu viel Mitleid ist ganz schwierig. Das kann auch belastend sein. Es gibt auch die umgekehrte Situation. Das wird Ihnen vielleicht auch noch entgegenkommen, dass jemand sagt, sind Sie überhaupt krank? Sie schauen so gut aus. Das ist besonders quälend für Patienten. Das soll man auf keinen Fall machen, weil das heißt ja nicht, dass jemand gesund ist, nur weil er gut ausschaut. Die Normalität, gewisse Einfühlsamkeit ist sicherlich sinnvoll. Und es lässt sich nicht vermeiden, dass man über diese Tumorerkrankung mal spricht. Aber man soll sich nicht beherrschen lassen von diesen Gedanken. Man muss versuchen, ein normales Leben zu leben, dass man immer mal wieder daran erinnert wird, das ist auch meine Aufgabe, dass man mal spricht, das Blutbild schaut gut aus und wir brauchen mal wieder ein CT und wie geht's denn so. Aber nach dem Arztbesuch wäre es auch gut, wenn das wieder abfällt von einem, dass man sagt, läuft doch, passt, jetzt brauche ich erstmal mir keine Gedanken machen, ich komme in ein paar Wochen wieder. Und dass die Angehörigen dann nicht immer wieder darauf einbimsen, auf jeden Husten und auf jedes Zipperlein sagen, um Gottes Willen, und nicht das, sondern das einfach, nee, ist alles ganz locker.
Herr Dr. Zöller, ich danke fürs Interview. Erstmal, nachdem wir ja noch ein bisschen zu tun haben werden miteinander über einen längeren Zeitraum, wird es, glaube ich, nicht das letzte Interview gewesen sein. Also Dankeschön.
Am Telefon ist noch Milch.
Telefon ist noch Milch.